Ja, hallo, ich begrüße euch jetzt zum letzten Vortrag des heutigen Jeder fängt mal an Stranges. Und der erste Vortragende, also wir haben jetzt hier zwei Vortragende für diesen Vortrag, ist der Rico Barth von Startlöchern, und gebe dann einfach mal das Wort an ihn weiter.
Ja, vielen Dank, David. Hallo von mir auch. Ich stelle auch gleich mal den Frank Karliczek noch vor. Wir haben eigentlich immer ein Dreiergespann, gemeinsam mit Bernd Erck von Netways, und wurden vor na, gut einem Jahr gefragt von Seiten Bitkom aus: Könnt ihr nicht einfach mal was zu Forks erzählen? Und da kam dann so ein eigentlichen Dreier Bandvortrag raus: Forks Überlebensgarantie freier Software, um einfach mal von unserer Seite zu dem Thema Fork, was ging gut, was waren die Erfahrungen und was muss man so beachten, so drüber zu sprechen, sich auszutauschen. Und Frank hat OwnCloud geforkt, wir haben OTAS geforkt, Bernd Erik hat mit der Netways des Nagios geforkt, zu Ijinga. Und Bernd ist heute nicht mit da, deswegen nur von Franks und meiner Seite die entsprechenden Erfahrungsberichte. Ja, von meiner Seite, Rico Barth, bin Geschäftsführer der CAPE-IT. Wir sind mit dem Softwareprodukt KIX am Start, Open Source Software für Service Management. Und wir haben die Entscheidung zum Fork 2000 15 getroffen. Ich selber bin kein Softwareentwickler, habe aufgrund dessen auch keine Erfahrung an der Stelle in dem entsprechenden Softwareentwicklungsumfeld, kenne aber die Strukturen und die ganzen Herausforderungen, die sich an der Stelle strukturell und im Unternehmen und im Projekt daraus ergeben. Und deswegen auch von meiner Seite das Thema Erfahrungsbericht und wie kann man das Ganze, oder worauf muss man achten, was sind so die Impacts? Hatte es schon gesagt, KPT, wir sind ein Chemnitzer Unternehmen, sitzen hier also wer von der Autobahn gekommen ist, am bunten Schornstein vom Heizkraftwerk, und sind gestartet 2006 aus der T-Systems heraus mit Spezialisierung für Service Management Systeme auf Open Source Basis, waren lange Jahre OTHS Dienstleister und haben auch eins der größten Community Module für OTHS, das KIX für OTHS, gemaintained und entwickelt. Seit 2008 war das. Betreuen vorrangig Kunden im europäischen Raum, deutschsprachig, Benelux. Und das aber genau in den Branchen, die IT-Service bzw. Service-Prozesse im technischen Kontext machen. IT-Service sowieso, da ist das Thema Technik schon drin. Ansonsten im technischen Kundendienstumfeld, industriellen Kundendienst, Medizingeräte im Krankenhaussektor, Transport und Logistik, die haben alle technische Serviceprozesse, und deswegen ist es dort, wo wir zu Hause sind. Bei uns geht es nicht um so Endkunden, Endverbrauchergeschäft wie Amazon-Bestellungen, wo es halt, was weiß ich, Plüsch-Teddys oder irgendwelche Badelatschen oder Handtücher geht. Bei uns hat es immer irgendwas mit Technik im Service-Sinne zu tun, egal ob das jetzt Server, Software oder halt Maschinen, Anlagen, Equipment oder Hebetechnik, Aufzüge oder sonstiges sind. Wir sind aktives Mitglied in der Open Source Business Alliance, im Open Source Branchenverband und auch im Bitkom, dort in dem Arbeitskreis Open Source. Also immer wieder dieses Thema tangiert, und auch dieser Austausch. Deswegen kam auch der Kontakt zu Frank und auch der Kontakt zu Bernd, weil man sich dann natürlich auch ein Stück weit die Probleme auch erzählen kann, was war bei anderen passiert, was war gut, was war schlecht, und dann kam entsprechend auch diese Rückkopplung, na, erzählt doch da mal drüber. Dass nicht nur ihr das wisst im Verband und in den kleinen Arbeitsgruppen, sondern dass halt auch ein paar mehr davon erfahren, die vielleicht auch vorhaben, ein Open-Source-Software-Projekt abzuspalten, anders zu machen, neu zu machen. Denn das ist das, wovon Open Source lebt, wovon aber auch die Kunden leben, weil die natürlich dann immer die Innovation mitbekommen, auch die Innovation an der Stelle natürlich im Markt dann ein Stück weit auch greift und neue Anforderungen und neue Bedürfnisse und Bedarfe auch weckt. Ja, wie kam das bei uns? Bis 2014 haben wir Kicks for OTRS entwickelt, größtes Community-Modul für das OTRS-Framework. OTRS, wer kennt das? Doch, Hälfte, okay. OTRS ist ein Service-System, also bekannt auch als Helpdesk-System oder Ticket-System. Damit kann ich halt Service-Abteilungen in Unternehmen oder Organisationen mit einer entsprechenden Software ausstatten, in der der Service-Vorfall, also eine Beschwerde, eine Störung oder eine Änderung in der IT eingebracht wird, klassifiziert wird und strukturiert abgearbeitet und dokumentiert wird, sodass ich zum Schluss einerseits weiß, was ist passiert, wie waren Veränderungen in meiner Organisation, in meiner IT-Landschaft und auf der anderen Seite, wie wurde es bearbeitet, wie viele Kosten sind vielleicht auch entstanden, was muss ich an meine interne Organisation oder an Kunden von mir abrechnen, weil der Service-Mitarbeiter kostet ja auch Geld. Wenn ich das nicht dokumentiere und strukturiert bearbeite, dann habe ich natürlich ein Problem, weil intern die Kosten natürlich da sind. So eine Serviceabteilung sind dann meistens EDA-Kosten, wenn sie im Rahmen der IT mitlaufen. Und wenn sie natürlich ihre Dienstleistung verrechnen, dann hat man natürlich auch den Kostenüberblick und kann entsprechend das auch budgetieren. Dafür sind Service-Systeme da. OTRS ist das, was im Open-Source-Bereich seit 2001 entstanden ist und das, sag mal, weltweit verbreitetste Open-Source-Service-Management-System ist. Das ist ein Fakt, ist auch so, ist auch gut so. Und OTRS hat an der Stelle eine Historie, einerseits in dem klassischen Helpdesk-Umfeld, andererseits in diesem IT-Service-Umfeld, wo es halt um Service-Leistungen innerhalb der IT eines Unternehmens geht, also Störfälle am PC, Druckerstörungen oder sonstige Dinge, die so tagtägliche Arbeit in so einer IT-Administration oder IT-Service-Abteilung sind. Der Punkt ist, wir sind 2008 mit Kicks for OTRS gestartet. Als Zusatzmodul haben das auch entsprechend weiterentwickelt. Das sind Rückflüsse aus unseren Projekten, aus unseren eigenen Bedarfen eingeflossen in dieses Zusatzmodul. Und es wurde immer als Zusatzmodul auch entsprechend behandelt. Und im OTRS-Kontext gesehen und auch installiert, paketiert. Das hat, sag mal, ein Stück weit Probleme mit sich gebracht, weil man natürlich immer hinter dem Upstream oder hinter dem Hauptzweig des Hauptprojektes hinterherläuft. Man portiert das Modul, was man entwickelt, immer auf das Hauptframework. Wenn sich das Hauptframework ändert, in seiner Softwareversion, in Vollreleases, portiert man natürlich hinterher. Dadurch, dass Kicks for OTRS dann mittlerweile das größte Community-Modul geworden ist, hatte ähnlichen Quellcode-Menge wie das IT-Service-Modul von OTRS, kann man sich die Dimensionen vor Augen führen. Das waren mehrere hunderttausend Zeilen Quellcode, die da zu pflegen waren. Und wir haben zum Schluss festgestellt, durch die entsprechenden Erfahrungen und internen Zeitbuchungen auch, wir haben immer 3 bis 5 Monate Zeit gebraucht, um auf die nächste Vollversion zu portieren. So, und da fragen sich dann die Kunden von uns, warum braucht ihr so lange? Wir haben uns gefragt, wir müssen unsere Leute für Portierung beschäftigen, obwohl wir eigentlich funktionale Erweiterungen schreiben könnten. macht alles irgendwie keinen Sinn. Wir sind da auch, das fand ich ein bisschen schade, mit der OTHS AG als Hauptmaintainer nicht zusammengekommen. Das war auch so ein Aspekt, den wir als Parallele gesehen haben von Bernd Derk mit Nagios und dem Ichinga Fork. Der hatte auch mit dem Hauptmaintainer von Nagios keine Übereinkunft, kein Agreement gefunden, wie man das lösen kann. Und deswegen stand bei uns dann auch 2014 zur Anwenderkonferenz von unserer Kundenseite, von unserer Anwenderseite, die Frage, warum belastet ihr euch immer mit diesen 3 bis 5 Monaten Portierungsaufwand? Ihr könntet doch viel schneller sein. Und dann kam dieses Nagios-Beispiel. Das war ganz spannend und sehr plakativ auch, dass unsere Kunden dann gesagt haben, der Mensch, doch alles doof. Nagios oder Netways hat es mit Nagios gemacht, die haben jetzt Ichinga, die haben zwar auch 5 Jahre gebraucht, bis das Produkt sich am Markt so etabliert hat, wie es etabliert hat, wie es jetzt gesehen wird, aber es hat einen positiven Effekt gebracht. Und es gibt auch noch andere Beispiele. Bank war damals mit OwnCloud noch nicht das Thema, aber schon dieses Nagios-Ichinga-Beispiel als Parallele hat da einiges ins Rollen gebracht und wir haben dann 2015 uns guten Dreivierteljahr hingesetzt, haben erstmal Businessplan und Risikobetrachtung gemacht. Was heißt das für uns als Unternehmen, wenn wir das Hauptprodukt OTHS zusammen mit unserem Zusatzmodul Kicks for OTHS abspalten würden und ein neues Produkt machen würden. Und das waren dann ja doch guten Dreivierteljahr, wo wir die Entscheidung vorbereitet haben. Und an der Stelle uns das auch nicht leicht gemacht haben, weil das schon ein großer Impact ist auf ein Unternehmen. Das normale Dienstleistungsgeschäft läuft ja weiter. Und auf der anderen Seite muss man dann dafür sorgen, dass man dann auf einmal selber Hersteller ist. Hauptmaintainer von so einem Produkt, von so einem Softwareprodukt. Und das war so der Punkt, wo wir dann zum Ende 2015, also quasi ein Jahr nach der Anwenderkonferenz 2014, die Informationen an unsere Bestandskunden rausgegeben haben. Okay, wir wollen das machen. Wir nehmen den Ball auf mit allen Konsequenzen, die sich da raus ergeben. Und das sind nicht wenige. Man geht quasi im Unternehmen einen gewaltigen Schritt. Einerseits, weil man Unternehmensstrukturen umbauen muss, die man bisher nicht hat. Wir waren Dienstleister. Auf der anderen Seite, weil man sich mit dem Produkt natürlich auch einen gewissen Fokus setzen muss. Wir hätten wieder quasi OTHS Kopie machen können, dem gleichen Kundenfokus, mit der gleichen Zielgruppe und Anwendungsgruppe. Wollten wir aber nicht. Wir haben gesagt, okay, wir kommen aus dem technischen Servicebereich und sind, mal überspitzt gesagt, Endkunden im Handels- und Dienstleistungsbereich egal. Wir können technischen Service, wir wollen technischen Service und das neue Produkt, was wir abspalten, soll auch ausschließlich technischen Service machen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt, nämlich, dass ich immer eine Inventardatenbank für mein gesamtes Equipment habe, für mein gesamtes technisches Equipment. Das ist integraler Bestandteil. Ich habe bestimmte Prozesse, die sind einfach immer da. Also einerseits das ganze Thema Störung, Störungsmanagement, das andere aber auch Änderungsmanagement innerhalb der IT-Landschaft oder des Equipments. Weil jedes Equipment unterliegt einem Lebenszyklus von der Beantragung, Beschaffung, Benutzung, Reparaturen und Instandhaltung bis zur Aussonderung. Das sind immer Dinge, die sind jetzt immer da. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir machen das, wir wollen das. Das neue Produkt heißt Kicks. Das Zusatzmodul ist Kicks für OTHS. Hat sowieso keiner so genannt, haben alle immer nur Kicks gesagt. Und deswegen war das eine relativ, also was den Produktnamen anging, eine relativ stringente Entscheidung. Und ja, die Fokussierung war auch notwendig, weil wir damit natürlich den Impact in der Softwareentwicklung auch ein Stück weit schlanker halten konnten. Das war auch eine wichtige und gute Entscheidung. Wir sind dann Ende 2015, in einen tiefgreifenden Unternehmensumstrukturierungsprozess gegangen, weil wir früher Projektdienstleister und Softwaredienstleister waren. Also wir hatten keine so explizite Softwareentwicklungsabteilung. Wir hatten kein so explizites Testteam, kein Produktmanagement. Das wurde halt immer so ein Stück weit im Kontext von Projekten und Projektentwicklungen mit gehandhabt. Und das war aber eine wesentliche Entscheidung, dass wir vom Softwaredienstleister zum Softwarehersteller uns wandeln müssen. Wir müssen halt diese Unternehmensbereiche auch aufbauen, wenn wir Maintainer von so einem Softwareprodukt werden wollen. Und das war auch gut so. Wir haben uns einerseits damit beschäftigt, was brauchen wir an Struktur. Das war halt dann Aufbau, Produktmanagement, Aufbau, Produktsoftwareentwicklung, Testteam, Handbuch, was man alles noch braucht. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass wir Personalwachstum hatten. Wir waren 2015 noch knapp 20, 22 Leute, sind jetzt 40 Mitarbeiter. Man hat natürlich dadurch auch ein bisschen mehr Fluktuation, weil nicht mehr alle so schön zusammenpassen, wie das halt in kleineren Teams ist. Auch das kommt dazu. Und da muss man ganz viel Change Management machen. Hat da auch manchmal ein paar Kollateralschäden, die sich einfach damit ergeben, weil einerseits das alte Team natürlich die alte Welt kannte und sich aber jetzt auch auf diesen Änderungsprozess in die neue Welt mitbegeben muss. Und das, ich meine, nicht umsonst gibt es Berater, die nur Change Management Consulting machen. Da waren wir halt dann mittendrin. 2016, 2017 sind halt die Jahre, wo wir auch dadurch sehr, 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 sehr stark gewachsen sind. Und diese Umstrukturierung hatte dann natürlich auch Auswirkungen auf unsere IT-Tool-Landschaft, weil wir auch da Änderungen brauchten. Also wir waren vorher projektgetrieben, haben halt Kundenimplementierungen ins Modul einfließen lassen und jetzt müssen wir strategische Produktentwicklung machen. Brauchten andere Tools, brauchten Release-Deployment-System, Testintegration etc. pp. Bis hin zu automatischen Bildprozessen, die halt früher nicht ganz so zum Tragen gekommen sind. Da konnte man halt auch mal sagen, okay, man macht das mal so ein bisschen manuell, das läuft eh im Projekt mit. Das war da noch ein Stück weit einfacher. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Wie kriegen wir es hin, die Erfahrung, die wir über die Jahre seit 2008, seit der Kicks4OTHS-Entwicklung gesammelt haben, in diese neuen Strukturen einfließen zu lassen. Also dort Wissensmanagement zu betreiben, das ist eine enorme Herausforderung, weil ich dieses Wissen, was ich habe, was in Projekten entstanden ist, natürlich in den neuen, bei den neuen Softwareentwicklern und den ganzen Softwareentwicklungsteams natürlich auch wieder brauche. Und dieser Flurfunk, den ich vorher hatte auf Projektebene, kommt da ein Stück weit zum Erliegen, weil die Teams größer werden, bilden sich neue Bereiche heraus. Und das ist ein Punkt, auf den muss man unbedingt eingehen und da auch ganz viel kommunizieren. Und gerade die interne Kommunikation ist teilweise eine enorme Herausforderung. Also ich habe mal gesagt, durch den Fork habe ich als Geschäftsführer ungefähr 30-40% Kommunikation, interne Kommunikation, nur Sensibilisierung und Leute mitnehmen auf den Tisch. Das wird irgendwann mal wieder anders. Aber das ist erstmal ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. Unternehmenswandel und so ein Unternehmenswandel, der mit so einem Fork einhergeht, der bedarf einfach dessen. Wir müssen intern kommunizieren. Was wollen wir? Wie soll es aussehen? Was soll kommen? Wir haben uns da auch einen 5-Jahres-Plan gemacht. Kennt man ja im Osten. deswegen war das war nicht ganz fremd. Aber das war auch gut, das war auch gut so, dass man sich einfach mal vor Augen hält. Wir haben das jetzt losgetreten, 2015, wo wollen wir 2020 sein? Und das mussten wir auch an unsere Kunden kommunizieren. Die wollten ja auch wissen, wo geht's hin? Na gut, jetzt hat Cape IT das OTRS-Projekt abgespalten, alles gut und schön, aber wie geht's da weiter? Die brauchten ja auch so einen gewissen Bestandsschutz. Und dort halt auch dieses Thema Migrationspfad anzusprechen und zu sagen, okay, es gibt halt geschlossene Migrationspfade von der alten Welt in die neue Welt und in jede neue Version von KIX ist ein ganz, ganz wichtiges und wesentliches Kriterium. Ja, Projekt und Partnerkommunikation kam dann noch hinzu. Auch in den Projekten wurde natürlich gefragt, was ist jetzt? Macht ihr jetzt noch OTRS? Macht ihr jetzt KIX oder KIX vor OTRS? Oder was ist da los? Und auch da hatten wir einige Herausforderungen, aber das, denke ich, konnten wir ganz gut meistern. Wer das von anderen Softwareprodukten kennt und weiß, das ist doch nicht ohne, dass man dort einfach sehr viel reden muss. Manchmal mehr als einem lieb ist, aber es ist halt enorm wichtig, die Leute an der Stelle mitzunehmen. Ja, wo stehen wir gerade? Wir haben 2017 einiges an Funktionalität in KIX reingenommen. Wir werden als Hersteller auch wahrgenommen und das war so eine Entscheidung im technischen Umfeld, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben sehr viele Mittelstandskunden, die auf Windows implementieren und homogene Windows-Umgebungen haben. Es wird wieder einen Windows-Installer geben. OTRS hatte den, weiß gar nicht, 2014, glaube ich, eingestellt. Und das war doch ja, einige unserer Interessenten eine ziemliche Herausforderung, dann Linux-Know-how aufbauen zu müssen. Wir hatten da im Vertrieb auch einiges an Gesprächen, wie wir dann das irgendwie hinbekommen, virtuelle Appliances etc. pp. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt wieder die Freiheit, einen Windows-Installer zu machen, auch technologisch ein Stück weit zu überholen, sodass wir nicht mehr auf Apache angewiesen sind oder Windows. Das ist auch so eine Krücke, die muss man nicht unbedingt haben. Und da sind halt auch einige andere funktionale Ergänzungen in KIX noch reingekommen, die einfach vorher sehr, sehr viel Aufwand bedeutet hätten. Das wäre uns viel, viel schwerer gefallen. Und 2018 sind wir aktuell dran. Wir bauen das komplette GUI-Framework um. Das dauert auch noch ein Stück. Das haben wir doch um einiges unterschätzt. Neue GUI-Technologie in ein 17 Jahre altes Framework einzubauen. Denn das ist auch eine Quintessenz. Wenn ich forke, nehme ich halt das Alte mit. Neue Entwicklung ist da manchmal einfacher. Das muss man halt vorher auch betrachten. Also wenn man ein Open-Source-Projekt hat und sagt Forken, dann heißt es auch, ich nehme alles Alte mit und kann das erst sukzessive abbauen und ausbauen und rausbauen. Das war bei Nagios und Ichinga so, auch Ichinga 2, glaube ich, war das, ist erst technologisch stark geändert worden. Bei uns ist es halt auch so, wir bauen halt jetzt erst im dritten Schritt das GUI-Framework um dort ein bisschen aktueller in der Technologie auch zu werden. Was aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, und da habe ich auch eine sehr gefestigte Meinung, Forks sind unerhört wichtig. Das, was im Open-Source-Service-Management-Markt, nennen Sie mal Markt, passiert ist, das ist auch gut, weil es Innovation getrieben hat. Also nicht nur wir haben OTRS geforkt, Martin Edenhofer hat parallel auch Zamat gebaut, der hat neu gebaut. Das ist auch eine legitime Entscheidung. Und auch ITOP als viertes Service-Management-System auf Open-Source-Basis hat dadurch einen Push gekriegt. Also Forken ist unerhört wichtig, um Innovation in die Produkte reinzukriegen. Egal in welcher Couleur. Aus meiner Sicht haben alle Produkte ihre Berechtigung. Sowohl das OTRS, was es ja immer noch gibt, was immer noch weltweit das verbreitetste Open-Source-Service-Management-System ist, sowohl KIX als auch Zamat als auch ITOP. Das darf man nicht vergessen. Forken kriegt einfach, gibt eine Dynamik in den Projekten und das ist gut so. Vielen Dank.
Genau, Dankeschön. Frank Karliczek ist mein Name. Ich bin Open Source Mensch seit längerer Zeit, verschiedensten Open Source Projekten involviert gewesen, KDE zum Beispiel schon ziemlich lange, seit 20 Jahren jetzt. Und bin jetzt aber hier hauptsächlich, weil ich der Gründer von OwnCloud bin und auch der Gründer von Nextcloud, dem Nachfolger. Ganz kurz einen Überblick geben über meine persönliche Historie, wie die ganze die Ausgangslage war, als wir mit OwnCloud angefangen haben, das ganze Team. Dann, was da passiert ist, was dann die Gründe waren zu dem Nextcloud Fork und wo wir momentan stehen. Wie schon gesagt, ist meine persönliche Vergangenheit in KDE, KDE-Projekt, seit Ende der 90er Jahre. KDE ist ja ein Projekt, was komplett Community-getrieben ist. Da gibt es kein Unternehmen, was da dahinter steht. Also es gibt Unternehmen, die teilnehmen, aber niemand, der das jetzt wirklich sitzt oder steuert. Ein kleines Community-Projekt. Jeder kann mitmachen. 100% Open Source und 100% freie Software. Es gibt niemand, keine Institution, die jetzt über Features und Strategie entscheidet, sondern es ist wirklich Community-getrieben. Und das war auch zu der Zeit, wo ich noch besonders aktiv war. Das war auch die Zeit, als man gedacht hat, dass man ja demnächst den Linux-Desktop dann konkert. Das ist ein bisschen anders gekommen. Das war sozusagen mein erstes großes Open-Source-Projekt, wo ich mich involviert hatte. Es war immer bei mir die Idee oder der Traum, ob es nicht möglich sein könnte, auch mal Leute Vollzeit damit zu beschäftigen, wirklich an der Open-Source-Software zu arbeiten. Der Grund ist der, dass bei KDE zu der Zeit ist ja immer noch so, die allermeisten Contributor-Studenten waren, die haben dann mal mitgemacht ein paar Jahre und irgendwann haben sie halt dann mal einen anderen Job angenommen oder Familie gegründet und dann zurück mit den Contributions. Und da war immer die Idee, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, mit Open Source auch Geld zu verdienen, dass man auch Vollzeitentwickler quasi auch dabei halten kann. So, ich habe dann OwnCloud gegründet, das war im Januar 2010, vor ein bisschen über 8 Jahren. Der Hintergrund war, dass man zwar so einen schönen Linux-Desktop dann hat, aber die User immer mehr angefangen haben, Cloud-Services zu verwenden, also dann Gmail verwendet im Browser statt dem Native-Mail-Client oder man hat dann Dropbox damals schon verwendet und andere Services. Das ist dann so ein bisschen natürlich schade, wenn man eigentlich freie Software Kontrolle über die eigenen Daten und Applikationen behalten möchte und dann mit Cloud-Services. Das war dann die Idee, OwnCloud zu gründen als freie Alternative dazu. Ich habe dann die AGPL-Lizenz dafür gewählt. War die natürliche Wahl für mich eigentlich. AGPL ist eine Abart der GPL, die so ein bisschen auf Webanwendungen, Server-Software optimiert ist. Und ich habe den ganzen Entwicklungsprozess eigentlich so modelliert, wie ich es bei KDE gelernt hatte. Das heißt auch sehr Community-getrieben, geringe Einstiegshürde, jeder kann mitmachen, was dazu geführt hat, dass das Ganze sehr schnell gewachsen ist. Da sehr schnell Releases gemacht und es ist sehr schnell wirklich ganz populär geworden. Dann ist die Frage aufgetaucht, gibt es vielleicht hier eine Möglichkeit, dass man Leute davon leben können, freie Software zu schreiben? Ich bin dann in Kontakt gekommen, Ende 2000 oder Mitte 2011 war das, mit 2 weiteren Personen und wir haben uns zusammengesetzt, können wir da nicht ein Unternehmen gründen, gibt es eine Möglichkeit, wirklich ein Geschäftsmodell darum zu entwickeln, haben wir dann auch gemacht, Ende 2011. Der eine hatte die Rolle des CEOs übernommen, dann war das Sales Marketing und ich habe den CEO gemacht. Wir haben dann die Firma gleich in den USA gegründet. Das war die Idee, naja, da weiß man ja, wie man so richtige Softwareentwicklung macht. So in Deutschland da weiß man das ja nicht so richtig. Wissen wir so richtig. Und man hat dann auch gleich Venture Capital genommen, gleich zur Gründung schon. Das muss man ja, wachsen. Das heißt, das Ganze war von Anfang an so auf starkes Wachstum und wenn es nicht funktioniert, dann eben im entsprechend schnellen Exit auch optimiert. Was dann schon so ein bisschen, natürlich merkt man schon gewisse Widerspruch mit den Interessen der Community, dann kann man sich dann schon denken. Musste auch sehr schnell dann auch Management eingestellt werden in den USA. Das hat dazu geführt, dass wir dann einiges an Management hatten, was gar nicht wirklich traut war mit Open Source und freier Software und diese Community, wie überhaupt alles funktioniert. Das war alles ein bisschen schwierig. Meine Freunde von KDE waren damals schon skeptisch mit der Entscheidung, dann auch im Nachhinein dann recht behalten. So, es sind dann einige Herausforderungen oder Probleme aufgetaucht über die Zeit. Sagen wir mal 2015, 2016 gab es schlechtes Alignment zwischen den Interessen der Investoren, dem Management und der Community. Auf der einen Seite Sustainability, wenn man jetzt so ein Contributor ist bei einem Open-Source-Projekt, möchte man ja, dass die Software, wo man jetzt mitmacht, die auch noch länger es gibt. Wogegen dann halt das Interesse der Investoren natürlich, wenn ich wohl so ein bisschen weiß, wie so VCs funktionieren, das ist ja alles sehr getaktet, wann dann investiert wird und wann dann wieder weiter davon wieder zurückfließen muss, hat nicht so wirklich zusammengepasst. Das hat dann dazu geführt, dass die ersten Contributor dann das Projekt schon verlassen haben. Leute dann angefangen, das Projekt zu verlassen, weil das einfach nicht mehr so war, wie sie es vorgestellt haben. Und es hat einfach allgemein zu Problemen geführt. Vielleicht ganz kurz zum Geschäftsmodell noch. OwnCloud hat ein sogenanntes Dual-Licensing-Geschäftsmodell. Das bedeutet, jeder Contributor muss die Rechte an seinem Code an das Unternehmen abgeben. Und dadurch ist das Unternehmen in der Lage, den Code unter verschiedenen Lizenzen zu veröffentlichen. In dem Fall jetzt teilweise unter einer AGPL, teilweise auch unter einer proprietären Lizenz. Dann das Zweite, was hier zu sagen ist, das Open Core Modell. Das bedeutet, dass es zwei Versionen davon gibt, eine Community Edition und eine Enterprise Edition. Die Community Edition ist Open Source, AGPL, hat aber nicht alle Features. Wenn man alle Features haben möchte, muss man die Enterprise-Version nehmen, aber nicht Open. Also wenn man bei dem Unternehmen anruft und sagt, ich möchte hier diese tolle Open-Source-Software verwenden und ich möchte diese Enterprise-Features haben, dann sagen die, ja klar, kein Problem, hier ist es, hier ist eine Lizenz, aber das ist jetzt proprietär. Das heißt, wenn du es nicht mehr bezahlst, darfst du es nicht mehr verwenden. Und das ist natürlich schwierig. Das hat dazu geführt, dass es immer einen Streit gab, welches Feature ist Open-Source und welches Feature ist nicht Open-Source. Die Community wurde untersagt, bestimmte Features zu entwickeln, weil das gibt es ja schon als proprietär von der Firma, was die Firma verkaufen möchte. Wenn dann die Community sagt, ich entwickle es umsonst, da dann gibt es hier ein Problem. Was meiner Meinung nach dazu führt, dass halt dieses komplette Modell mit diesem Open Core eigentlich nicht wirklich funktioniert. Es gibt diesen ständigen internen Konflikt. Produktmanagement ist ein interessanter Bereich. Das ist so, dass man als typisches Unternehmen natürlich, speziell wenn man auch mit Investoren zu tun hat, muss man eine Roadmap haben, die man auch garantiert, die man kommuniziert. Und es ist natürlich schwierig, wenn man eine Open-Source-Community hat, die einfach auch mal schnell spontan ein Feature entwickelt und dann kann das Ganze kollidieren. Es gab dann solche interessanten Episoden, wie dass es eine OwnCloud-Version 2 gab, 3 gab, 4 gab, dann gab es 4,5. Da gab es 5, da gab es 6, da gab es 7. Jetzt kann man sich fragen, warum gab es 4,5? Der Grund ist, dass jemand unseren Investoren versprochen hat, dass ein bestimmtes Feature in OwnCloud 5 enthalten ist. Ist dann aber nicht fertig geworden. Könnte man es nicht 5 nennen, muss es 4,5 nennen. Also jede Menge komische Dinge kann man sich dann schon vorstellen. Investoren, die waren natürlich in den USA. Und der typische Investor möchte natürlich, wenn er Geld investiert in so eine Unternehmen natürlich auch eine Exit-Möglichkeit haben, damit dann das Ganze wieder verkaufen können mit einem großen Gewinn. Deswegen war das Ganze natürlich auch optimiert auf ein, das heißt, man möchte dann auch dann ein großes amerikanisches IT-Unternehmen auch wieder verkaufen, um sein Investment zurückzubekommen. Dazu ist aber notwendig, dass man auf dem amerikanischen Markt überhaupt mal aktiv ist und Kunden hat. Was jetzt in unserem Bereich so ein bisschen schwierig ist, weil der Kern von OwnCloud und Nextcloud ist ja nun mal, dass man das selbst hostet on-premise. Wir haben viele Kundengespräche geführt in den USA. Kunden, die gesagt haben, Dropbox ist doch auch sicher, das ist doch auch hier auch in den USA gehostet. Wir sind auch in den USA. Wo ist eigentlich der Unterschied? Kann ich ja gleich zu Box.com oder zu Google gehen. Das ist unser eigentliches Verkaufsargument. Unabhängigkeit von großen amerikanischen Cloud-Services funktioniert in den USA natürlich viel schlechter wie in Europa oder in Asien. Das heißt, es ist uns nicht wirklich gelungen, den amerikanischen Markt so zu erobern, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, was dann hier zu Missstimmungen geführt hat. Das heißt, letztendlich war die Situation 2015, 2016, wir hatten eine unhappy Community, die nicht mehr wirklich mitgemacht hat. Wir haben die Employees, die Angestellten waren natürlich genauso wenig, weil die meisten kamen aus dem Open-Source-Background. Die haben sich nicht gefreut, dass sie jetzt eigentlich proprietäre Software entwickeln müssen. Und die Kunden waren auch verwirrt, weil sie dachten, eigentlich, sie verwenden ja hier eine Open-Source-Software, aber dann wenn man Enterprise-Features haben will. Das heißt, das Ganze hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe versucht, es zu mein Bestes zu tun, das Ganze zu fixen. Ja, mir nicht gelungen. Und letztendlich gab es dann auch noch finanzielle Probleme, natürlich aus den anderen Problemen sich ableiten, sodass das Unternehmen auch massiv dann Geld verloren hat. So, jetzt ist es eine interessante Situation, dass normalerweise jedes andere Startup hätte natürlich dann einfach zugemacht. Dann hat es einfach nicht funktioniert. Dann schließt man den Laden und macht was Neues. Das ist dann nicht untypisch bei Startups, das ist auch nicht weiter schlimm. Hier natürlich so, dass die Software ja nicht so ganz verkehrt war, User eigentlich schon auch happy waren und Kunden eigentlich schon auch kaufen wollten und die Community eigentlich schon auch mitmachen wollte, dass es aber auch äußere Rahmenbedingungen gab, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Jetzt hat man hier die interessante Situation, dass der Großteil der Software ja war ja Open Source, war nicht alles, aber ein Großteil. Das heißt, es gab diese einzigartige Möglichkeit zu forken. Es gab die Möglichkeit, die Software zu nehmen und einen Neuanfang zu machen. Das, was es bei normaler proprietärer Software, wie es das sonst gibt, dann die Möglichkeit eben nicht. Aber wir konnten es tun. Das hat dann dazu geführt, dass wir den Nextcloud Fork gemacht haben. Bedeutet, Mai 2016 haben 12 Core-Leute und ich das Unternehmen verlassen und haben gesagt, wir machen das jetzt neu und besser und haben Nextcloud gegründet. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine Woche eingeschlossen in so einem Haus, was wir zur Verfügung hatten, in der Nähe von Stuttgart, und haben Brainstorming gemacht, wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Was war früher gut, was war schlecht, was muss man anders machen, welche Prinzipien wollen wir uns selbst geben, und haben letztendlich dann überlegt, wie können wir ein neues Projekt, ein neues Unternehmen so bauen, dass es funktioniert. Da aus diesem Brainstorming, aus dieser Woche, sind dann einige Prinzipien entstanden von Dingen, die wir jetzt besser machen wollen. Das Erste ist, dass das Wichtigste für uns ist, dass wir Nextcloud als sustainable Projekt und Firma haben möchten. Das soll ein Unternehmen sein, wo wir selbst in 20, 30 Jahren immer noch arbeiten können. Was nicht dafür optimiert ist, nächstes Jahr an Google zu verkaufen, sondern wirklich ein Unternehmen, was es langfristig ist. Deswegen haben wir auch keinerlei externes Investment, weil ansonsten diese Abhängigkeiten dann wieder da wären. Das Zweite ist 100% Open Source und freie Software. Das heißt, alles, was wir tun, ist Open Source und freie Software. Proprietäres. Wir haben dieses Contributor License Agreement abgeschafft. Das heißt, kein Contributor von uns muss Recht an das Unternehmen abtreten. Wir machen das genauso, wie es beim Linux-Kernel funktioniert, wie es bei KDE oder GNOME oder sonst überall funktioniert. Man contributet ein Stück Code, ein Feature in die Software und behält die Rechte selbst an seinem eigenen Code. Man muss natürlich dieses Feature unter einer entsprechenden Lizenz veröffentlichen, also die AGPL auf Serverseite bei uns oder GPL bei den Clients. Aber die Rechte an der Software, die behält man selbst. Wir verwenden natürlich offene Standards, so gut es geht. Für Chat oder WebDAV, für File-Transfer. Ja. Federation und Dezentralisierung ist ganz wichtig. Also der Witz bei Nextcloud ist ja, dass man es selbst hosten kann. Eine ganz kleine Raspberry Pi sein, den man daheim betreibt. Oder die größte Instanz, die wir momentan haben, ist ein großer Cluster, 20 Millionen User hat. Alles dazwischen funktioniert auch. Und wenn man jetzt diese ganzen verschiedenen Instanzen hat, sollen die über Federation zusammenarbeiten können, als ob es eine Instanz ist. So wie man es von E-Mail-Servern auch kennt. Man kann auch so einen E-Mail-Server daheim betreiben, man kann dann zum Service-Provider gehen, vielleicht als Unternehmen einen E-Mail-Server, aber wir können uns alle gegenseitig E-Mails zusenden, die kompatibel ist. Dasselbe wollen wir hier für Dateien haben. Und wir haben offene Community-Prozesse. Das bedeutet, jeder kann mitmachen. Jeder Pull-Request, alles ist eigentlich egal, ob es Code ist, der von uns als Unternehmen kommt oder von einem Community-Contributor. Und Diversity ist uns auch sehr wichtig. Also wir sind engagiert in verschiedenen Organisationen und Initiativen, Diversity, Community und so weiter. So, das Open-Source-Business-Modell, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, das ist ja alles ganz toll. Klingt so ein bisschen nach Hippie, ne? Alles ist irgendwie frei und verfügbar, aber wie verdient man denn unser Geld? Wir haben uns ein Open Source Business Modell gesucht, nicht das erfolgreichste, das es gibt. Das haben wir uns zum Beispiel bei Red Hat abgeschaut, das größte Open Source Unternehmen, was es gibt. SUSE verwendet es auch. Das heißt, Software ist 100% offen und freie Software. Und wir verkaufen Subscriptions an unsere Kunden. Eine Subscription bekommt der Kunde zum Beispiel einen Service, ein Service Level Agreement, Support, Verträge, Zugriff auf Security, Beratung, Skalierbarkeit, Beratung, Professional Services, wo man sich entwickeln lassen kann. Und ein rundum sorglos Paket, um diese Software im unternehmenskritischen Einsatz gut betreiben zu können. Das ist das, was wir verkaufen. Genau dasselbe bei anderen, wie beispielsweise Red Hat auch. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Schneller machen. Open Source Modell hat natürlich sehr viele Vorteile für die Kunden. Das heißt, sie zwingen sie nicht für die andere, uns zu bezahlen, sondern sie bezahlen uns, wenn sie Services mögen. Wenn wir keinen guten Service mehr liefern, können sie aufhören, uns zu bezahlen, die Software trotzdem weiterverwenden. So, ein ganz kurzer Überblick, wo wir jetzt heute stehen, wohin die Reise gehen soll. Wir haben mehr Community-Contributors als jemals zuvor. 30 stimmt nicht ganz, 38 inzwischen Vollzeit-Mitarbeiter. Wir sind profitabel tatsächlich. Wir haben so viele große Kunden gewonnen, die uns bezahlen. Wir haben kein externes Investment und wir sind sehr stark am Wachsen. Da gibt es Kunden aus dem öffentlichen Bereich, Regierungsbereich, große Industrieunternehmen wie Siemens zum Beispiel. AD, ZDF mit ihrer Infrastruktur und das sind eigentlich ganz zufrieden mit der Akzeptanz. Wie schon gesagt, haben wir kein Contributor Agreement, wir machen Open Source, wir haben einen sehr schnellen Community-Prozess, jetzt in 2 Wochen schon das erste, nach dem Fork schon das erste Release gehabt. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber unsere Community war da wirklich sehr aktiv. Alle Pull-Requests, also alle Code-Änderungen haben dieselbe Priorität. Und wir haben lustige Dinge, dass wir zum Beispiel unsere Hauptwebseite, wir haben sogar auf unserer normalen Webseite für die Community contributen und unsere Webseite verbessern. Also wir sind da wirklich sehr offen. Es gibt natürlich auch Dinge, die ein bisschen schwierig sind. Beispielsweise dein Name. Also so, dass wir aufgrund des Trademarks natürlich den alten Namen Homecloud, obwohl ich den erfunden habe, kann ich den natürlich nicht weiterverwenden. Der gehört natürlich dem anderen Unternehmen. Wir müssen den neuen Namen als Nextcloud erfinden. Arbeiten aber sehr hart daran, da die Marken-Awareness zu verbessern. Hier, das ist ein Google Trends, ein Screenshot, wo man sieht, dass wir inzwischen tatsächlich auch geschafft haben, die Bekanntheit von Nextcloud, haben wir es jetzt geschafft, die von OnCloud zu überholen. Da haben wir ganz gut. Von den Funktionalitäten sind wir auch sehr aktiv. Das ist nur ein grober Überblick, was wir im letzten Release Nextcloud 13 gemacht haben. Kann ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Aber jetzt 2 Dinge rausgegriffen, wo ich ganz besonders stolz drauf bin. Das ist Nextcloud Talk, dann die Video-Voice-Chat-Kommunikationsplattform, die wir komplett neu gemacht haben, mit Group-Chats, Group-Video-Calls und wo wir auch komplett neue Mobile-Applikationen haben für iOS und für Android. Jetzt von meinem Telefon kann ich auf einen Kontakt klicken, kommt das andere Telefon eine Push-Notification und ich habe einen end-to-end verschlüsselten Videokommunikationskanal. Kann man sich fragen, das gibt es doch schon, habe ich schon mal woanders gehört, da gibt es ja Signal und Threema und sowas. Naja, die gehen alle über einen zentralen Server. Zentralen Server, wo alle Metadaten anfallen, wer mit wem, wann, von wo telefoniert. Das ist alles selbst gehostet. Kann ich mit einem Klick aktivieren auf jeder normalen Nextcloud und dann wird eine Nextcloud auch zu einer Telefonzentrale. Das zweite ist, wir haben endlich End-to-End-Encryption für Dateien-Sharing implementiert. Das ist eine der ältesten Feature-Requests. Hat sehr lange gedauert, bis wir es wirklich ein gutes Konzept hatten, aber das ist jetzt endlich verfügbar. So, jetzt kurze Zusammenfassung, was wir eigentlich machen. Wir sehen uns als Alternative zu Dropbox, Google Suite und Office 365 mit dem Hauptunterschied, dass wir self-hosted sind, dass wir 100% Open Source sind, dass wir distributed und federated sind. So, und jetzt bin ich mit Hochgeschwindigkeit noch meine Slides durch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen.
Das ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt für Fragen, also das ist wirklich mehr oder weniger auf die Sekunde genau im Zeitplan.
Das war Absicht.
Hallo, ich hätte zu der ersten Projekt aus einer bestehenden GmbH, die angeschlossen ist als Service-Dienstleister, ein komplett neues Businessmodell zu machen. Wie ist das gesellschaftsrechtlich abgelaufen? Gibt es nur dich als Gesellschafter und du hast dich selber für dich hingesetzt? Oder weil die Entscheidungen innerhalb von der GmbH werden ja nicht in der Geschäftsführung beschlossen, wenn man sowas macht, sondern werden ja bei den Gesellschaftern beschlossen. Und die muss ich ja davon überzeugen, beziehungsweise ich muss immer wieder mit reinkriegen. Das sind die Shareholders, die entscheiden.
Eine Frage, wir sind die Entscheidung damals treffen mussten. War auch nicht unbedingt stressfrei, aber wir haben in vielen Diskussionsrunden aufgrund der Anforderung, dass wir einen neuen Businessplan schreiben, genau für den Fall Brock, Entscheidung dann auch zu viert entschieden und umgesetzt. Aber ich bin nur einer der beiden Geschäftsführer, einer von vier gesagt.
Also hat es euch geholfen bei der Akquirierung weiter so eines Ökosystems für eure Lösung, weitere Partner zu finden, dass ihr jetzt sozusagen sehr stark geforkt habt und nochmal einen Neuanfang gemacht habt, oder ist das, hat sich da keine Veränderung?
Es hat uns geholfen, dass wir andere weitere Partner gefunden haben, sowohl im Projekt als auch im, dass ich dort eine entsprechende Partner-Community aufbauen kann, weil wir als Top-Maintainer und Hersteller dann wahrgenommen wurden. War halt, vorher war es schwierig, weil man nur einer der Dienstleister war und da lässt sich schwer so eine Partner-Community aufbauen, weil die Wahrnehmung einfach eine ganz andere ist. Ich weiß nicht, wie es bei Nextcloud ist, aber für unseren Fall ist es so.
Ja, also ja, das ist bei uns eigentlich genauso der Fall. Fällt uns ein bisschen einfacher, weil das Unternehmen heißt so wie die Software und es gibt eigentlich kein Missverständnis. Aber ja, ein Partnernetzwerk ist wichtig. Alle kleine Unternehmen und Wesen.
Nehmen wir mal an, du wärst am Anfang nicht in die USA gegangen und hättest nicht mit den Investoren OnCloud gegründet, sondern gleich mit Nextcloud angefangen in Deutschland. Bist du der Meinung, dass du das halt auch zu dem Ziel hättest bringen können, das du jetzt erreicht hast?
Ja, das ist natürlich jetzt sehr viel Konjunktiv, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Nein, da, natürlich habe ich da, und das ist nicht nur ich, sondern das ganze Team, natürlich sehr viel auch gelernt. Ausflug, den wir da gemacht haben. Das hätte natürlich, hätten wir da einiges an Wissen, was man gut macht, was man schlecht macht, weniger. Deswegen wäre natürlich jetzt vermutlich dann Nextcloud anders. Ja. Es gibt auch den Faktor Konkurrenz belebt das Geschäft. Wurde ja vorhin auch schon angesprochen. Also das ist auch gar nicht so negativ, dass es jetzt da verschiedene Projekte gibt, die jetzt miteinander konkurrieren. Bauen dann ja auch ein bisschen an. Jetzt sozusagen einfach von Anfang an der alleinige Platzhirsch gewesen wäre, wahrscheinlich anders aussehen. Ich weiß nicht, wie die Richtung deine Frage ist gestiegen.
Dass ich mich frage, ob du, du hast ja jetzt eine ganze Menge Mitarbeiter.
Ja.
Hättest du vielleicht hättest du die auch so finden können, wenn du von vornherein ohne diesen Investor angefangen hättest? Ja, mein Eindruck ist ja, dass der Investor halt auch eine Sache zumindest gegeben hat, dass es die Möglichkeit gab, am Anfang Leute zu bezahlen. Ja, das heißt, also, hättest du ja wahrscheinlich nicht, wenn du aus dem Nichts heraus versucht hättest, eine reine Open Source
zu machen. Also die Mitarbeiter erstmal, die waren eigentlich, die allermeisten waren davor schon freundet mit mir aus verschiedenen anderen Aktivitäten und ich habe die auch in das OnCloud auch schon reingebracht. Und viele davon haben zusammen mit mir dann Nextcloud gemacht. Das heißt, die Mitarbeitersituation, das wäre wahrscheinlich dasselbe gewesen. Jetzt nicht so, dass da jetzt USA oder Investor oder was geholfen hätte, jetzt hier Mitarbeiter zu finden, die waren eigentlich davor schon da. Von Null auf Gründen, ja klar, das ist eine interessante Herausforderung, aber letztendlich haben wir das bei Nextcloud ja auch gemacht. Ich meine, wir haben natürlich ein Stück weit Software schon gehabt, Gab es aber bei Unglaut auch schon. Ich habe davor mit der Community schon anderthalb Jahre oder ein Dreivierteljahr ja schon Software gemacht, die man auch drauf aufsetzen. Das ist da auch genauso möglich. Ich glaube, das wäre schon genauso möglich gewesen. Wir haben auch einiges an Zeit verschwendet, muss man sagen. Also das Ganze, einiges an Zeit verloren gegangen. Also mit her Software zu schreiben, die danach weggeworfen wird, die wir neu gemacht haben. Unzählige Meetings, ich weiß nicht wie viele, sehr, sehr viele, wo ich versucht habe, irgendwelchen Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, warum wir überhaupt Open Source Software releasen sollten. Vielleicht könnte man doch viel besser verkaufen, wenn alles proprietär wäre. Da habe ich wirklich, also, ich kann das jetzt bestimmt 100 Meetings waren über die Jahre, so ein Thema. Also da habe ich auch sehr viel Zeit verschwendet.
Ja. Wie haben sich die Owner der gedruckten Software nach dem Fork euch gegenüber verhalten?
Also es gab eine Zeit, da haben Anwälte schon ein bisschen Geld verdient. Dann, da wir gemacht haben, rechtlich irgendwie schwierig gewesen wäre, aufgehört, eigentlich alles verschwunden, sage ich mal, Angriffsart auf uns. Inzwischen konkurrieren wir einfach als Mitbewerber miteinander, tauschen uns auch aus regelmäßig. Es ist ja auch so, dass Unglaublich, ich möchte darüber sprechen, aber die Konstellation dort hat sich ja auch verändert. Amerikanische Firma, die es damals gab, bei der ich auch noch beteiligt war, der dann wenige Tage nach meinem Aus der auch insolvent gegangen. Die jetzige Firma ist was komplett Neues, was aus der Insolvenz was rausgekauft wurde von neuen Besitzern. Deswegen hat sich da die Konstellation auch geändert.
Die Frage, die ich hätte, ist nach Org. Der Programmierer mit rübergenommen, wie sie das von der ursprünglichen Weitergeben und auf welcher Basis hat dann die Firma gut gearbeitet. Es ist auch danach gearbeitet worden, mit der Basis, dann da die
Ich möchte jetzt nicht so viel über ein anderes Unternehmen sprechen, aber bei uns kann ich jetzt sagen, dass wir ...80% der Entwicklungs-Know-hows sicherlich gewechselt ist. Und schwer ist es zu Zahlen zu bringen, aber ja.
Also wir haben jetzt wenn wir noch eine Frage haben oder so, dann
möchte noch mal einen Bereich ansprechen, wenn man sich so entscheidet, rauszugehen, relativ sicher ist, vielleicht nicht mitnehmen. Einfach nur die Zahlen, die Geld, die Anmeldung von den Mächtigen. Wenn man mal auf einmal übermächtigen Feind im Sinne eines amerikanischen Anwalts hat, der große, schöne und viel Papier produziert, und man zwar selber weiß, ich fühle mich im Recht, aber vielleicht immer dran denken muss, Mist, das kann auch böse nach hinten losgehen.
Ja. Stimmt. richtig zusammengefasst, ja. Ja, da gab es so ein paar Briefe mit großen Zahlen drauf, ja. Und da habe ich auch nicht jede Nacht geschlafen. Ja. Aber letztendlich ist es, und das ist aber, glaube ich, eine Sache, die gilt wahrscheinlich für jeden Unternehmer. Man muss natürlich immer das Risiko kalkulieren, legen, was ist der Worst Case, wie sind die Chancen, was kann passieren. Und das gilt, glaube ich, für jeden jeden Unternehmer so. In der speziellen Situation war es natürlich auch, dass hatte jetzt nicht so viel zu verlieren. Wenn ich so, dass ich jetzt das nicht zu wagen, wäre ja dasselbe gewesen wie scheitern. Da war schon natürlich viel geplant und viel darüber geredet und überlegt, wann könnte es scheitern und gute Chancen ausgerechnet und deswegen halt gefragt, funktioniert hätte dann.
Ich denke, richtig. Auch wenn man bei einem Fork sehr viele Fehler machen kann, das gehört einfach dazu. Aber es ist wichtiger, das überhaupt zu machen, um die Chance ergriffen zu haben und dann danach sagen zu können, war Mist oder war gut, als es nicht gemacht zu haben und dann sich ewig zu fragen, was wäre gewesen, wenn. Und also die Erkenntnis hat sich bei mir auch in den letzten 3 Jahren ganz, ganz stark durchgesetzt. Das Machen, darauf konzentrieren, was man macht, wo man hin will und dann auch mal zu sagen, okay, das alte Softwareprojekt ist das alte Softwareprojekt, konzentrieren wir uns nicht drauf, wir konzentrieren uns drauf, was wir mit dem Neuen machen wollen. Da geht viel in Diskussionen auch teilweise an Zeit verloren, Frank hat es auch schon gesagt, und man muss sich da mit manchen Dingen beschäftigen, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen will. Aber ich finde, sich nach 3, 4, 5 Jahren dann zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte, wenn man genau den Schritt nicht gegangen wäre, ist aus meiner Sicht viel schlimmer.
Also ich danke jetzt unseren Vortragenden auch für großartigen und sehr spannenden und noch aufschlussreichen Vorträge und beende dann für heute die Session. Das soll an den Linux sagen, ist, morgen geht's weiter. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.